Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin der eine Host dieses Podcasts und das andere, das ist der Christoph Wernicke. Hallo Christoph.
Ja, hallo zusammen. Für alle diejenigen, die Mobility Allstars noch nicht kennen, wir fördern zukunftsfähig Mobilitätslösungen, indem wir konstruktiv Veränderungsdruck bei Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft erzeugen. Und das machen wir für mehr Lebensqualität in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für all diejenigen, die mehr über uns wissen wollen, ihr findet uns im Internet unter www.mobility-allstars.com.
Ja, und unser heutiger Gast, das ist Matthias Weber. Es geht ums Thema Rollern. Und zwar, ja, E-Roller, Scooter. Du musst uns gleich nochmal sagen, Matthias, was der richtige Begriff dafür ist. Matthias ist Head of Cities bei TIER Mobility. Also Elektroroller, Leih-Elektroroller, die in den Städten stehen, so würde ich es mal sagen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Fachterminus dafür. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Habe ich euer Geschäftsmodell denn eigentlich richtig beschrieben? Ich habe mir das ja so ein bisschen zusammengestückelt, aber ihr habt bestimmt einen anderen Namen dafür, oder?
Ja, also tatsächlich, wir sehen uns als Mikromobilitätsanbieter, da wir mittlerweile auch weit mehr sind als nur der E-Tretroller. Sharer, E-Tretroller ist genau das deutsche Fachwort quasi dafür, aber mittlerweile ist unser Portfolio da auch breiter, deshalb Mikromobilitätsanbieter.
Ihr habt jetzt auch Fahrräder, ne? Zumindest Nextbike habt ihr, glaube ich, gekauft.
Genau, und wir haben ja auch noch E-Bikes, haben wir auch im Angebot mittlerweile in mehreren Städten auch in Deutschland schon ausgerollt. Genau, dementsprechend können wir da auch ein breiteres Angebot machen mittlerweile.
Unter den jeweiligen Brands oder unter TIER Brand?
Die E-Bikes laufen unter der TIER-Brand und Nextbike, da ja, wächst sozusagen langsam zusammen, was zusammen gehört. Wir haben jetzt letzte Woche angefangen, die Nextbike-Fahrräder auch mit Nextbike bei TIER zu branden. Okay. Und die TIER-Fahrzeuge tauchen auch zunehmend auch in der Nextbike-App auf. Genau, sodass wir da eben auch so jetzt das Zusammenwachsen auch in die Welt hinaustragen.
Alles klar. Ich habe übrigens gerade erfahren, was Elektroroller auf Schweizerdeutsch heißt. Das weißt du wahrscheinlich, ne?
Ja, das sind die Trottis. E-Trottis.
Ja, genau.
Trottinett. Ja, finde ich ganz niedlich immer.
E-Trottinett.
Ja, genau. So genau. Und dann sind es immer, dann liest man immer von den E-Trottis. Finde ich auch ganz niedlich, ehrlich gesagt.
Ja, da, man lernt immer dazu. Okay. Bevor wir loslegen, würde ich gerne einmal kurz die Marktlage, ich sag mal so, ein bisschen einordnen. Das ist vielleicht ein bisschen euphemistisch. Du musst doch nichts dazu sagen. Du bist ja nicht der Gründer Lorenz Leuschner, sondern also bist ja nicht Mitglied der Geschäftsführung. Deswegen erwarten wir von dir hier auch kein Statement dazu, aber für die Zuhörer, damit die wissen, was für einen Markt wir uns bewegen. Es ist noch nicht so lange her, da hat einer eurer größten Konkurrenten, das ist Bird, die waren nach dem Börsengang mit 2 Milliarden ungefähr bewertet, sind ziemlich abgestürzt, notieren jetzt, soviel ich weiß, deutlich unter ihrem Buchwert, sind also nicht mehr 2 Milliarden wert, sondern unter 150 Millionen. Ihr wurdet auch bewertet mit 2 Milliarden, da ihr seid aber privat, deswegen, ja genau, gilt immer noch das, was in der letzten Investorenrunde vereinbart wurde. Ihr müsst euch sozusagen nicht an der Börse zeigen. Was aber auch passiert ist, es gab auch bei euch Entlassungen. Ich glaube, 180 Leute mussten jetzt vor einigen Wochen gehen. Das ist, wie man hört, ganz gut und vorbildlich gelaufen, so im Rahmen der Möglichkeiten. Nämlich so, dass das sehr transparent kommuniziert wurde. Aber Fakt ist, der Kurs dreht sich gerade so ein bisschen von Wachstum um jeden Preis, würde ich sagen, hin zu Wachsen auf Sicht und Kosteneffizienz. So würde ich es jetzt mal nennen, aber das nur mal so zur Einordnung, wo wir uns bewegen, denn vor kurzem war das ja noch so ein the sky is the limit Business und jetzt ist es so, okay, die Geldgeber sind vorsichtig geworden, dementsprechend wurde das die Wachstums- oder Unternehmenspolitik auch angepasst. Okay, so viel. Christoph, wollen wir mal mit dem Wordrap loslegen?
Sehr gerne. Kurz und knackig, lieber Matthias, bitte. Der erste Satz. In deutschen Städten gibt es zu viele oder zu wenige Elektroscooter?
Zu wenige.
Deutsche Städte verhindern oder ermöglichen neue Mobilitätsangebote?
Darf ich sowohl als auch sagen? Weil es gibt solche und solche.
Okay, kommt drauf an, ja.
Ich glaube, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ohne Mikromobilität keine Mobilitätswende. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ich bin absolut überzeugt davon, dass das stimmt, ja.
Und in der Stadt bin ich unterwegs mit dem E-Scooter, E-Moped, E-Bike oder wie?
Mit allem. Also hab alles aber schon
nicht
benutzt
gleichzeitig.
Und es gibt nicht gleichzeitig das nicht, aber für alles gibt es den Use Case und für alles gibt es den perfekten Moment, um das zu lösen. Und mein Favorit wäre das E-Bike.
Alles klar. Das, also vielleicht auch gerade das als Anfangsfrage, weil ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber das war das, was ich mich so oder so gefragt habe. Ich bin selber früher ganz viel Roller gefahren, allerdings ohne Elektro. Ich habe mich immer meine Tochter damit zur Schule gebracht und das waren schon jeden Tag also 3-4 Kilometer auf dem Roller. Aber das merkt man immer noch im Fuß, muss man sagen, wenn es ein echter Roller ist. Und ich frage mich trotzdem, also ich bin kein Rollernutzer, aber ich frage mich, warum nimmt man eigentlich einen Roller, wenn es auch ein Fahrrad gibt?
Also es ist einfach tatsächlich nochmal ein anderes Fahrgefühl. Und irgendwie fällt mir fast ein bisschen schwer, das so in Worte zu fassen. Aber man sieht die Stadt irgendwie anders, wenn man mit einem Roller durch die Stadt fährt, als mit einem Fahrrad. Mhm. Und was natürlich wirklich der Vorteil ist, wenn ich wirklich nicht geschwitzt ankommen möchte, nicht angestrengt sein möchte, dann ist der Roller einfach wirklich auch eine angenehme Alternative. Ich bin trotzdem an der frischen Luft, ich bin trotzdem im Freien draußen. Und es hat also schon auch eine Menge Vorteile und der Fall ist durchaus da, dass der Roller auch die bessere Alternative ist. Gerade auf kurzen Strecken.
Wollte sagen, was ist denn so eine typische durchschnittliche Streckenlänge bei euch?
Die durchschnittliche Strecke, ja, das bewegt sich so zwischen 2 und 2,5 Kilometer. Also wirklich so die Distanz, die für die allermeisten, auch für mich, schon zu lang ist, um es zu Fuß zu gehen. Mhm. Aber gleichzeitig auch so absurd kurz, dass man es nun wirklich nicht mehr mit gutem Gewissen mit dem Auto machen möchte.
Wie viele Roller habt ihr denn eigentlich in Deutschland beziehungsweise insgesamt so im Betrieb?
E-Roller jetzt oder die E-Mopeds? Nochmal, wo wir wieder bei der Begrifflichkeit wären. Ich meine
wirklich die klassischen Roller, sozusagen euren ursprünglichen Business Case.
Womit wir angefangen, die E-Scooter quasi. Genau. Da bewegen wir uns global um die 150.000.
Mhm. Okay. Das ist ja schon einiges. Wow. Krass. Genau. Und dann habe ich gelesen, stimmt das noch, 250 Städte in 22 Ländern?
Genau, das ist korrekt.
Ja. Krass. Das ist ja wirklich, also ist ja schon echt riesig, riesig groß. Gibt es da so eine Schwelle, so dass ihr sagt, wir wollen in allen Städten ab so und so viel Einwohnern vertreten sein mit den Tretrollern?
Tatsächlich gibt's da keine Schwelle. Wir sind mittlerweile ja auch in deutlich kleinere Städte gegangen. Wir sind in relativ vielen mittelgroßen Städten und wir sind jetzt zuletzt auch zum Beispiel in Mittweida gestartet. Mittweida ist eine Stadt von knapp 15.000 Einwohnern in Sachsen und auch sowas. Da gibt es eine Hochschule, da gibt es entsprechend auch viel Pendelverkehre von Chemnitz nach Mittweida und in die andere Richtung. Mhm. Dementsprechend war das auch gut und das zeigt eben auch, Mikromobilitätssharing funktioniert nicht nur in den großen Städten, sondern da geht es eben auch schon in die ländlichen Umgebungen. Bringt natürlich ein paar Herausforderungen mit sich, aber grundsätzlich möglich ist es auch. Auch in Österreich sind wir mittlerweile in Städten, die auch unter 15.000 Einwohnern haben, dann in Kooperation mit der ÖBB.
Ah ja.
Also da gibt es durchaus auch die Möglichkeiten und wir sehen das auch immer wieder. Für mich immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil ich da auch viel selbst dran mitgearbeitet habe. Wir sind in Bielefeld zum Beispiel, das war so unser erster Standort in Ostwestfalen-Lippe. Und von dort aus haben wir uns dann eben auch kleinere Kommunen rundherum erschlossen. Und mittlerweile sind wir in Reda-Wiedenbrück, in Gütersloh, in Herford, in Minden. Eben weil natürlich, wenn ich wirklich möchte, dass Mikromobilität sich in den Alltagsmix auch integriert und dass auch Pendlerinnen und Pendler die Fahrzeuge benutzen können, dann brauchen sie die Fahrzeuge oder die Möglichkeit natürlich am Startort und auch am Zielort. Und das sehen wir einfach. Und und deshalb glaube ich, dass wir das schon auch mittlerweile auch nachweisen können, dass E-Scooter eben nicht nur da funktionieren, wo es eh schon alles gibt, sondern dass sich das eben auch durchaus in den ländlichen Raum nach und nach auch ausbreitet.
Ich komme ja gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe und tatsächlich als großer Fan, ich darf mich gerne auch mal outen hier, habe ich mich gefreut, dass ihr tatsächlich in Reda-Wiedenbrück, in Gütersloh und vor Ort seid.
Da vertreten wir so ein bisschen die Pole, Christoph, weil ich bin ja so einer, der, seit ich auf dem Land wohne, so, wenn ich jetzt auch in Hamburg wäre, dann würde ich die Dinge auf jeden Fall auch nutzen, aber hier in der Nordheide, da knirscht das, wenn man Roller fahren will, unter den Rädern. Aber hast du denn das Gefühl, dass die Leute in der Dachregion das Prinzip Roller, also Elektroroller verstehen?
Auch da glaube ich wieder sowohl als auch. Also es gibt natürlich, also es ist ja auch üblich, es gibt dann die Early Adopter und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch eine Menge Leute, die da sehr zurückhaltend sind, die da auch sehr skeptisch dem gegenüber sind, die vielleicht auch überhaupt gar nicht verstehen, warum gibt es denn jetzt diese Fahrzeuge hier unbedingt. Und das ist aber auch nachvollziehbar, glaube ich. Ne? Also wir sind jetzt in Deutschland, wurden E-Scooter zugelassen vor 3 Jahren und 3 Monaten. Und dementsprechend hat es auch noch gar nicht so die super lange Zeit, um sich da zu etablieren. Autos gibt es seit 100 Jahren und da hat auch noch nicht jeder verstanden, wie man die richtig benutzt, mal platt gesagt. Dementsprechend ist es, glaube ich, ein Prozess. Und aber dafür, dass es eben E-Scooter erst seit 3 Jahren gibt, ist es, glaube ich, schon gar nicht schlecht und sind wir da wirklich auf einem guten Weg.
Das ist nämlich der Unterschied, ne? Von euch zu anderen Anbietern, die in den Mobilitätsmix rein wollen oder für eine Mobilitätswende eine Rolle spielen. Ihr seid halt eine Form, die vielen Menschen noch unbekannt ist. Ne? Viel anderes, wenn man sagt, fahr mehr Bahn oder nutz Elektroauto, fahr Rad, das ist den Leuten halt vertraut. Ne? Aber so ein Scooter, da muss man die Leute erstmal raufkriegen, im wahrsten Sinne
des Wortes. Ja, und wir machen das auch ganz aktiv. Wir bieten Fahrsicherheitstrainings an Stadtfesten bieten wir das immer wieder an. Einfach, hey, wir bauen einen Stand auf, bringen ein paar Roller mit, stellen ein paar Pylonen auf, lassen die Leute mal Slalom fahren, um einfach auch so ein bisschen so, das den Leuten auch so ein bisschen, die Angst davor ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber eben um so diese, schon die so ein bisschen Schwelle, die Berührungsängste und die Schwelle auch abzusetzen, herabzusetzen. Ganz genau. Und da kriegen wir auch immer wieder dann positive Rückmeldung, dass dann wirklich heißt, ach Mensch, das macht ja wirklich Spaß und das ist ja tatsächlich einfach und viele Leute sind auch dann wirklich auch beeindruckt davon, was das für ernsthafte und auch erwachsen gewordene Geräte mittlerweile sind. Weil wenn man so E-Scooter oder E-Tretroller erstmal hört, dann haben viele eben wirklich noch diese, erinnern sich erstmal an ihre Spielzeugroller aus der Kindheit vielleicht noch. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, in Deutschland unser neuestes Modell auf die Straßen zu bringen, was einen Blinker hat und natürlich eine Handy-Ladehalterung und ein Bremslicht. Und das wiegt weit über 30 Kilo und hat ein großes Vorderrad. Da merkt man dann eben auch die Wertigkeit und auch, was es für eine Entwicklung gemacht hat. Das sehen die Leute aber eben erst dann, wenn sie es auch mal ausprobieren. Und da kriegen wir immer wieder die positiven Rückmeldungen, dass man es dann wirklich heißt, Mensch, wow, da bin ich jetzt aber beeindruckt wirklich davon, wie sich das anfühlt, damit zu fahren.
Wie messt ihr denn eigentlich euren Beitrag zur Umwelt? Also Stichwort Mobilitätswende. Ich meine, dahinter steckt ja tatsächlich der Klimawandel und wir alle müssen da einen Beitrag leisten. Wie würdest du sagen, wie messt ihr das eigentlich für euch? Und vielleicht hast du sogar ein paar Zahlen für uns.
Also genau, wir sind angetreten mit dem Claim Change Mobility for Good. Wir sind nicht angetreten mit dem Gedanken, auch wir kippen jetzt mal die Roller in die Städte und danach zählen wir fröhlich das Geld, sondern wir haben wirklich den Anspruch, da die...
Klingt aber gut eigentlich.
wäre schön, wenn es vielleicht so funktionieren würde, aber wir haben da eben auch tatsächlich einen anderen Anspruch, weil wir einfach wirklich urbane Mobilität verändern wollen. Wenn man einmal gesehen und verinnerlicht hat, wie viel öffentlicher Raum privaten PKWs zur Verfügung steht in den Städten, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Und da muss man halt irgendwie ran. Und wir sind überzeugt, das funktioniert nur, wenn man Alternativen schafft. Und natürlich ist eben auch unser Ziel, mit dem Produktportfolio, welches wir aufgebaut haben, es den Leuten so leicht wie möglich zu machen, das Auto einfach mal stehen zu lassen. Dass man einfach mal damit anfängt, Mensch, heute scheint die Sonne, heute fahre ich mit dem Scooter zur S-Bahn und so ins Büro und lasse das Auto stehen. Das wäre einfach schon mal ein wunderbarer Anfang. Und wie messen wir das? Natürlich versuchen wir nachzuvollziehen, welchen Einfluss, welchen Impact haben wir schon in den Städten. Und da haben wir eine Umfrage durchgeführt, da haben 8000 unserer Kundinnen und Kunden auch dran teilgenommen. Und nun muss man natürlich auch ganz offen und transparent sagen, das ist eine Umfrage, die wir durchgeführt haben mit unseren Kunden. Und die Kunden und Kundinnen haben wir gefragt, was ersetzt du denn eigentlich, wenn du mit Tier fährst? Und da über die 8000 hinweg, so im Durchschnitt, kam dabei raus, dass 17% der Teilnehmenden da eben auch schon ein PKW oder eine Taxifahrt ersetzt haben mit dem E-Scooter. Und jetzt mag man sagen, ach Mensch, 17%, das ist ja noch nicht so richtig viel. Aber ich möchte einfach da nochmal dran erinnern, es gibt uns auch erst seit 3 Jahren und solche Veränderungen, so Verhaltensveränderungen wirklich herbeizuführen, das ist ja ein sehr, sehr langer Weg. Und deshalb glaube ich, dass wir da wirklich einen guten Anfang haben. Und was eben auch sehr wichtig ist, weil uns natürlich auch klar ist, nicht jede E-Scooter-Fahrt ersetzt jetzt eine Autofahrt. Also müssen wir sicher sein, dass wirklich jede E-Scooter-Fahrt so nachhaltig wie möglich ist. Und wir haben versucht, unsere CO2-Emissionen weitestgehend zu senken, indem wir mit die ersten waren, die auf ein Operations-Modell umgeswitcht haben mit austauschbaren Batterien, dass man eben nicht mehr den kompletten Roller einsammelt, quer durchs Ruhrgebiet fährt zum Beispiel und dann dort lädt, sondern dass wir wirklich die vollen Batterien zum leeren Fahrzeug bringen. Wir nehmen enorm viel Aufwand in Kauf, um die Fahrzeuge zu reparieren, um die Lebensdauer wirklich zu verlängern. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir gehen davon aus, unsere Fahrzeuge leben mindestens 5 Jahre, die wir jetzt auf die Straße bringen.
So lange?
Und krass. Genau, da würde ich tatsächlich
die Fahrzeuge, die anderen Anbietern, glaube ich.
Genau, und wir können es ja mittlerweile zumindest auch in Teilen schon nachweisen. Die Fahrzeuge, die wir jetzt zuletzt zum Beispiel im Ruhrgebiet, da haben wir jetzt auch die allerneuesten Fahrzeuge hingebracht und die Flotte, die dort vorher rollte, die war dort 3 Jahre lang im Einsatz. Und die wird jetzt nicht verschrottet, sondern die wird jetzt auch nochmal aufbereitet, repariert und kommt in anderen Märkten eben auch zum Einsatz und wird dort eben auch noch weiterfahren. Also wir sind weit davon entfernt von diesen katastrophalen Zahlen, die man noch, ich glaube, das schwirrt allen noch im Hinterkopf rum, diese, am Anfang waren es mal 28 Tage und danach ist das ja alles Elektroschrott. Da gab es wirklich eine enorme Entwicklung. Und da setzen wir eben auch viel dran, weil wir glauben eben nur so funktioniert halt das Nachhaltige. Das ist ja auch die DNA quasi von einem unserer Gründer, von dem Lawrence Leuschner, der ja vorher auch mit Rebuy im Prinzip ja auch dadurch, dass da auch Elektroteile, Elektrogeräte wieder aufbereitet wurden, denen zweites Leben quasi verschafft wurde. Das steckt da einfach drin und das versuchen wir eben auch bei Tier, soweit es geht, eben mit Leben zu füllen.
Ich glaube ja auch persönlich, dass die Mobilitätswende nur gelingt, wenn wir es schaffen, eine Kombination von alternativen Angeboten bereitzustellen. Und in den Diskussionen wird viel zu oft und viel zu naiv, wie ich finde, auch gesagt, hey, jetzt haben wir hier die Elektro-Scooter in der Stadt und trotzdem gibt es nicht weniger Autos. Also das ist ein bisschen trivial, weil wir tatsächlich über eine Verhaltensänderung reden, die auch Zeit braucht. Und Tobias, du hast es ja eben gesagt, ne, als Stadtbewohner hier in Hamburg, ich habe kein Auto, ich brauche auch keins, weil ich wohne direkt in der City.
Habe ich auch nicht in Hamburg.
Es ist eben die Kombination. Aber meine Frage an dich, Matthias, haben die Städte das eigentlich verstanden?
Es ist schwer, von die Städte zu sprechen. Es gibt Städte, die haben das genau verstanden. Die arbeiten auch genau daran. Die entwickeln auch tolle neue Konzepte, machen sich auch Gedanken und versuchen eben auch wirklich Mikromobilität von einer gestalterischen Perspektive mit in die eigene Mobilitätsplanung mit aufzunehmen. Wir sehen jetzt zum Beispiel ganz frisch in München ein neues Konzept mit einem hybriden Modell, mit festen Abstellzonen in der Altstadt, wo eben auch wirklich Mikromobilität auch der Platz gegeben wurde im öffentlichen Raum und Free-Floating eben auch weiterhin noch in den Außenbezirken ermöglicht wird. Und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die es nehmen muss. Städte müssen anfangen zu sehen, dass E-Scooter sind gekommen, um zu bleiben. Und E-Scooter bieten eben eine Chance, wenn ich sie mit aufnehme in die Mobilitätsplanung in meiner Stadt und wenn ich nicht nur aus einer rein mit einer rein repressiven Brille da drauf schaue. Und das setzt sich auch zunehmend durch. Immer mehr Städte entwickeln solche Pläne. In Berlin zum Beispiel ist auch jetzt eine Sondernutzungsverordnung ja auch verabschiedet worden, die ja auch einfach sagt, Mensch, im Innenstadtring, wir müssen das Parken und das Abstellen der E-Scooter, wir müssen das regulieren, wir müssen daran, und das können wir auch als Anbieter komplett nachvollziehen. Und der Weg dann wirklich zu gehen, Mensch, Wir wandeln vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal PKW-Parkplätze um und widmen den Platz um hin zu Abstellflächen für E-Scooter, für Lastenräder, für E-Bikes. Das ist genau der richtige Weg. Und wenn ich dann solche Abstellflächen in einem Abstand, ich sag mal so von 150 bis 200 Meter, schaffe zu etablieren, und das ist tatsächlich in vielen Städten auch genau das Ziel, dann bekomme ich den perfekten Kompromiss. Und dann habe ich aufgeräumte Gehwege, ich habe ein aufgeräumtes Stadtbild und gleichzeitig habe ich weiterhin den großen Vorteil der großen Flexibilität der Mikromobilität. Und das sehen wir einfach, dass das auch mehr und mehr bei Städten verstanden wird. Und das ist ja auch schon großartig. Auch hier, wie gesagt, wieder vor 3 Jahren wurden die E-Scooter zugelassen und da wussten ganz viele Städte erstmal gar nicht, huch, was machen wir denn jetzt? Und dann kommen vielleicht gleich mal nicht nur ein E-Scooter-Anbieter, sondern dann kommen gleich 3, 4, 5, teilweise 6 in manchen Städten.
Genau.
Und jeder Einzelne bringt dann da seine 500 rein und dann hat man vielleicht als mittelgroße Stadt auf einmal von heute auf morgen 3000 E-Scooter in der Stadt, dass man da nicht sofort sagt, juhu, da holen wir jetzt mal den schönen gestalterischen Plan raus, sondern dass man da als erstes vielleicht erstmal sagt, oh Gott, wie kriegen wir das denn überhaupt geregelt, ist, glaube ich, auch total nachvollziehbar. Und um das auch in den Griff zu bekommen, glauben wir auch, dass auch qualifizierte Auswahlverfahren zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit sind, dass Städte sich wirklich die Anbieter aussuchen, die die entsprechenden Qualitätsmerkmale mitbringen, die an offen und natürlich transparent kommunizierte Kriterien sich halten können und sich daran auch messen. Und wenn dann irgendwie eine Stadt sich dann vielleicht 2 Anbieter aussucht, glaube ich, dass das ein großer Gewinn für alle Seiten sein kann. E-Scooter haben dann Planungssicherheit, der Nutzer hat auch ein großes abgedecktes Gebiet darüber und die Städte haben einen geringeren Verwaltungsaufwand. Entschuldigung,
ich wollte gerade fragen, weil also 2 Sachen. Zum einen, ich glaube, das ist eben das Problem, ne? Dass es geht nicht darum, dass man einen Rolleranbieter in der Stadt hat, weil den kann man toll integrieren. Das Problem ist eben die Horde. Ne? So, und dann ist es irgendwie nicht alle 200 Meter Parkplatz, sondern wenn den jeder haben will, dann hast du halt gar keinen Parkplatz mehr wahrscheinlich, weil die dann alle weg sind. Aber müsste halt auch so oder so generell eine ganz, ganz dicke Nuss knacken, natürlich, die Städte davon wegzubringen, das heilige Kalb Auto da irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu beschneiden. Aber wie ist denn das? Dürfen die Städte denn Rolleranbietern im Zweifel auch untersagen, dort tätig zu werden? Also geht das nur nach Genehmigung? Kann ich sagen, hier darf nur einer oder hier dürfen nur 2?
Das ist tatsächlich im Moment rechtlich alles noch gar nicht so hundertprozentig geklärt. Mhm. Als wir angefangen haben, war es vor allen Dingen so, dass stationsloses E-Scooter-Sharing als Gemeingebrauch betrachtet wurde. Und in dem Falle kann eine Stadt verhältnismäßig wenig dagegen tun. Nun ist es so, dass sich mehr und mehr auch die Auffassung durchsetzt, dass das eine Sondernutzung ist und dementsprechend genehmigungspflichtig ist. Aber natürlich ist eine Sondernutzungserlaubnis für den öffentlichen Straßenraum, die ist dann eben auch nur an ganz klare straßenrechtliche Aspekte geknüpft. Und die Hürden, so eine Sondernutzungserlaubnis gar nicht zu erteilen, die sind schon sehr, sehr hoch, weil man dann auch nachweisen muss, dass der öffentliche Straßenraum eben diese E-Scooter gar nicht mehr verpackt. Und dann in einer Stadt, die 100.000 Autos zum Beispiel hat, da wird es sehr, sehr schwer zu begründen, warum 200 oder 300 E-Scooter da keinen Platz finden sollen in dem Straßenraum.
Und kann eine Stadt so ein bisschen die Ellbogen ausfahren, also inoffiziell, also dem einen das Leben leichter machen, dem anderen ein bisschen schwerer? Oder was haben Städte denn für Mittel dann in der Hand?
Das funktioniert, das geht natürlich schon, aber das hängt auch wieder immer wieder davon ab, welchen Anbieter die Stadt da gegenüber hat, gegenüber hat. Also wir möchten eigentlich nicht in Städten aktiv sein, die uns nicht haben wollen.
Also ihr akzeptiert im Zweifel auch ein Nein.
Hängt davon ab. Wenn es da schon einen Anbieter gibt in der Stadt, dann ist es natürlich fraglich, okay, warum darf denn der jetzt da sein und wir nicht? Aber ansonsten versuchen wir wirklich immer den Weg zu gehen, dass wir eine Basis und ein Konzept entwickeln, dass auch die Stadt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt riesig freut, aber dass die Stadt zumindest sagt, naja, okay, das probieren wir jetzt gerne mal aus mit denen. Und so war es zum Beispiel auch, kommen da gerne nochmal, gerade wenn es da den persönlichen Bezug zu gibt, kommen gerne nochmal zurück auf Ostwestfalen-Lippe. Da haben wir uns da zum Beispiel auch wirklich die Zeit genommen und die Mühe gemacht, sind hingefahren, haben uns dem Mobilitätsausschuss Rede und Antwort gestanden und auch einfach alle Bedenken ausgeräumt und haben dann auch gesagt, kommt, das ist unser Konzept, was haltet ihr davon? Lasst uns mal drüber sprechen, lasst uns die Fragen klären und Bedenken ausräumen und dann lasst es uns einfach mal ausprobieren und mal schauen, wie es läuft. Und ich glaube, das ist auch der Weg, weil wenn man in einer Stadt startet und die Stadt möchte E-Scooter nicht haben, dann kann die Stadt es einfach dem Anbieter auch ungemütlich machen, weil dann natürlich auch ordnungspolitische Mittel ausgereizt werden können. Und sobald ein Scooter dann eben nicht so steht, wie die Straßenverkehrsordnung es vorsieht, dann kann die Stadt natürlich auch entsprechend aktiv werden. Und deshalb suchen wir eben auch immer den Weg, das gemeinsam zu machen. Und das funktioniert auch eigentlich am besten.
Aber vielleicht nur noch mal eine Anschlussfrage. Ordnungspolitische Mittel, hast du gesagt. Wenn man sich das in Hamburg mal anschaut in der App, dann sieht man, an wie vielen Stellen man dann den E-Scooter nicht abstellen darf. Das ist teilweise echt Wahnsinn. Ich bin schon ganz oft irgendwie dann wieder 400-500 Meter zurückgefahren und musste dann den Rest der Strecke zu Fuß gehen, weil ich gerade da nicht parken durfte und dort nicht parken durfte. Und das sind teilweise also ganz kleine, minimale Flächen, die da ausgeflaggt sind, teilweise von 20 mal 10 Metern und so. Und davon gibt es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende in Hamburg. Habt ihr da ein Mitspracherecht oder ist das Gängelei oder wie ist denn eure Sicht darauf?
Also ich kenne jetzt, ehrlich gesagt, habe ich nicht in aller Tiefe die Situation in Hamburg vor Augen. Aber grundsätzlich ist es so, dass erstmal natürlich Straßenverkehrsordnung und Elektrokleinstfahrzeugeverordnung erstmal eine ganze Reihe an Parkverbotszonen automatisch vorgeben. Alle Grünflächen, alle Fußgängerzonen etc. pp. Und dann können Städte eben natürlich auch weitere Vorgaben machen. Und natürlich mag das manchmal auch ein bisschen viel sein. Natürlich ist man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal ein bisschen übervorsichtig. Und das ist dann aber eben auch unsere Aufgabe, auch als Partner auf Augenhöhe der Städte. So möchten wir uns nämlich dann auch gerne sehen. Und in so einer vertrauensvollen Partnerschaft, da gehört es natürlich auch mal dazu, auch mal einer Stadt zu sagen, Mensch, wir glauben an der einen oder anderen Stelle. Da seid ihr nicht so geht ihr nicht so in die richtige Richtung. Und dann kann man natürlich auch gerade solche Parkverbotszonen immer mal ansprechen. Vor allem, wir haben ja die Daten. Wenn wir auch in unseren Daten zum Beispiel sehen, dort möchten immer wieder Kundinnen und Kunden auch die Miete beenden, dann ist es natürlich auch für uns ein Anhaltspunkt, mal auf die Stadt zuzugehen und der Stadt zu sagen, passt mal auf, was ist denn eigentlich euer Gedanke dahinter, dass dort jetzt diese Parkverbotszone liegt. Woran liegt es? Was ist euer Ziel? Und finden wir vielleicht eine Lösung? Denn schaut mal hier in die Daten. Jede Woche, jeden Tag würden eigentlich total gerne 20 Leute dort die Fahrt beenden und auch die Fahrt wieder starten. Finden wir da nicht eine Lösung, dass wir beides in eine Balance bringen? Und das ist dann eigentlich unser Ansatz. Und wir sind auch nach wie vor davon überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Auch wenn das natürlich nicht immer der schnellste Ansatz ist. Der schnellste Ansatz wäre natürlich vielleicht auch mal zu sagen, Mensch, die Stadt darf da gar keine Parkverbotszone vorschreiben und deshalb halten wir uns nicht dran. Aber das ist, glaube ich, nicht der Weg, den man gehen sollte, wenn man einfach langfristig gemeinsam vertrauensvoll arbeiten möchte.
Ja, das ist natürlich auch vorstellbar, ne, dass sich da die Anbieter möglicherweise auch unterscheiden. Ich habe jetzt mal ein Treffen mit so verschiedenen Vertretern von Kommunen. Werde ich die mal fragen. musst du jetzt nicht erzählen, wir müssen andere bewerten, aber es ist ein interessantes Thema, wo ich mal mein Ohr auflegen werde.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich da wirklich auch die Anbieter sehr unterscheiden. Und wir sind da natürlich, wir nehmen gerne Lob entgegen, aber wir sind auch für Kritik offen, denn auch uns ist vollkommen klar, dass wir sicherlich nicht perfekt sind.
Vielleicht ein anderes Thema, wenn ihr einverstanden seid, das 9-Euro-Ticket. Wir haben ja alle in Deutschland die Freude gehabt, von Juni bis Ende August das 9-Euro-Ticket zu nutzen. Das ist ausgelaufen. Es gibt ganz viele Diskussionen, die dadurch aber entstanden sind. Und es gibt ja teilweise in einzelnen Städten auch schon Nachfolgeregelungen, beispielsweise Berlin mit 29 Euro. Aber vielleicht mal eure Sicht darauf. Hat euch das ein bisschen Angst gemacht? Hat das Freude gemacht? Habt ihr vielleicht auch in den Nutzungszahlen was bemerkt? Also ich will so ein bisschen in das Thema rein, intermodale Fahrten, also mit dem E-Scooter zur S-Bahn und dann von dem Zielbahnhof dann vielleicht sogar nochmal mit dem Fahrrad weiter, sowas.
Also grundsätzlich hat das 9-Euro-Ticket erstmal eine Menge Freude gemacht. Also ich glaube, also auch ich bin, glaube ich, lange nicht so viel mit dem ÖPNV gefahren wie in der Phase, einfach weil es so herrlich einfach war, wenn man unterwegs ist und man ist in einer anderen Stadt und man muss nicht erst gucken, okay, was brauche ich jetzt? Und ansonsten, genau, du hast es gerade angesprochen, die intermodale Mobilität, das ist eben auch für uns ja auch ganz klar ein Ziel, da wollen wir auch Teil von sein. Wir streben mit ganz vielen ÖPNV-Unternehmen Partnerschaften an, wir haben da auch sehr spannende Partnerschaften bereits etabliert, so dass man zum Beispiel auch in Städten wie Dortmund oder in Münster, wenn man da so ein Abo, ein Monatsabo hat, dann zahlt man bei Tier zum Beispiel die Entsperrgebühr nicht mehr, um das einfach den Leuten wirklich so einfach wie möglich zu machen, Mikromobilität mit dem ÖPNV zu verknüpfen. Mhm. Und dementsprechend freuen wir uns über jeden Impuls, über jede Maßnahme, die den ÖPNV noch attraktiver macht und die den ÖPNV auch noch verbessert. Und ich glaube, das 9-Euro-Ticket hat einfach mit einem Wimpernschlag einfach die Attraktivität des ÖPNV enorm gesteigert. Und wir können das auch ganz deutlich sehen und wir haben das auch in dieser Zeit gesehen, dass Fahrten mit den E-Scootern noch häufiger zu ÖPNV-Knotenpunkten gingen und auch von ÖPNV-Knotenpunkten wieder weg. Also wir können auch eindeutig sehen, es gibt diese Kombination. Das ist nichts, was man sich irgendwie mal in der Theorie ausgedacht hat oder wovon man träumt, sondern es gibt wirklich diese Kombination und es stimmt einfach wirklich, dass wir eine gute Lösung für die erste und letzte Meile haben. Natürlich hat es auch Effekte, dass vielleicht Leute sich gedacht haben, Mensch, ich habe jetzt hier ein 9-Euro-Ticket für 9 Euro, da mal platt gesagt, dann mache ich 4 Fahrten bei Tier, dann sind die 9 Euro weg. Ich fahre diesen Monat natürlich nur noch Bus und Bahn. Das gab es mit Sicherheit auch, aber nicht so signifikant, dass wir da jetzt irgendwie in unseren Zahlen irgendwie etwas was Negatives rauslesen konnten. Also für uns war einfach auch das 9-Euro-Ticket wirklich primär große Freude.
Stichwort Einfachheit, du hast es angesprochen, weil es ging tatsächlich bei der Akzeptanz des 9-Euro-Tickets nicht nur um den Preis, sondern auch darum, dass man die ganzen Suchen nach den richtigen Tarifen, die sind ja alle weggefallen. Du hast jetzt Dortmund-Münster angesprochen, Wegfall der Entsperrgebühr, wenn ich ein Abo habe. Ist das denn alles? Also könnt ihr euch auch Kombinationen vorstellen, wo ihr sagt, hey, so ein 29-Euro-Ticket, da sind wir auch mal inkludiert? Also ist sowas überhaupt vorstellbar?
Also das ist schon wirklich so, dass das große ferne Ziel natürlich. Das ist auch, was sich Kundinnen und Kunden natürlich wünschen. Die möchten am liebsten einfach einmal irgendwie in der App bezahlen und dann zum Bus fahren mit dem Scooter, vom Bus zur S-Bahn und dann mit dem Fahrrad ins Büro und nicht jedes Mal wieder hier nochmal bezahlen und da nochmal eine Rechnung. Das ist definitiv, glaube ich, so, dass das große Ziel, was aber auch natürlich, wenn man sich das dann im Detail anschaut, auch das Komplizierteste ist. Wie macht man das dann alles technisch? Wie macht man das mit der Umsatzaufteilung etc. pp.? Da gibt es ganz viele Fragen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, grundsätzlich sind wir natürlich extrem offen dafür, auch solche Dinge auszuprobieren, auch mal in solchen Tickets mal mitzudenken. Wir haben ja auch zum Beispiel mit der Rheinbahn das auch schon mal pilotiert und dass man über die Tier-App Tickets für die Rheinbahn kaufen konnte und dann automatisch Freiminuten mit dazu bekommen hat. Also es gibt schon diese Experimente und die Gespräche und es wird auch mehr und mehr in die Richtung gehen. Und da bin ich überzeugt von und das muss auch sein. Da muss es einfach hingehen, um es wirklich, die Hürde, die muss so niedrig wie möglich sein und es muss so einfach sein wie möglich und es muss Spaß machen und es muss zuverlässig sein. Nur so wird man möglichst viele Leute dafür begeistern können.
Vielleicht darf ich noch mal eine Frage stellen. Wir hatten es eben schon mal ansatzweise angeschnitten. Ich als mittlerweile ja Landei frage mich natürlich, wann, wie, wo kann ich auch mal hier bei mir in der Heimat mit so einem Ding fahren, mit so einem Roller, mit so einem Elektroroller? Wird das jemals kommen oder funktioniert euer Geschäftsmodell gar nicht in so einer Kleinstadt? Wir haben so im Kernort so 20, 25.000 Einwohner, sehr weitläufig, viel Schotterwege. Und. Kann das mal irgendwann klappen? Darf ich drauf hoffen? Oder ist euer Geschäftsmodell auch so ausgelegt, dass ihr sagt, nee, wir können hier auch gar nicht alles und jeden erreichen?
Also ich glaube, das hat natürlich schon seine Grenzen ab einer gewissen, eine gewisse Einwohnerdichte muss einfach da sein, weil ansonsten wird es auch schwierig mit der Verteilung der Fahrzeuge, wie viele Fahrzeuge brauche ich pro Quadratkilometer und so weiter und so fort. Ja. Aber
immer beim Free-Flow,
wir haben ja. Oder auch wenn ich gerade in einem dünn besiedelten Gebiet auch Stationen einrichte, dann werden die Wege zu den Stationen natürlich auch schnell sehr, sehr lang. Oder ich brauche sehr, sehr viele Stationen. Also es gibt da so ein paar Schwierigkeiten, aber ich nehme dir nicht die Hoffnung, weil ich glaube, dass
ich mal umziehe. Achso.
Zurück nach Hamburg. Nein, ich glaube, dass es da auch Lösungen geben kann. Und wir sind zum Beispiel seit September letzten Jahres sind wir auf der Schwäbischen Alb aktiv. In den großen Städten, weiß nicht, ob ihr sie kennt, Münsingen und Engstingen. Und und da wird es eben auch wirklich schon sehr, sehr ländlich. Und auch da haben wir dann gemeinsam mit der Kommune, mit den Kommunen auch einen Weg gefunden, mit dem Land eine Lösung zu finden, auch ein Mobilitätsangebot zu machen. Und deshalb sind wir da grundsätzlich immer erstmal total offen. Mhm. Und gerade wenn es auch den Impuls vielleicht aus der Einwohnerschaft gibt, dass man irgendwie sagt, Mensch, wir wollen hier irgendwie mal was machen. Dann sagen wir grundsätzlich einfach, lass uns doch mal an den Tisch setzen, lass uns doch mal überlegen, was braucht ihr eigentlich, was können wir liefern, und wenn man das dann möchte, dann steckt man mal die Köpfe zusammen und wie kriegen wir das jetzt realisiert? Mhm. Also ich sehe da nichts, wo ich sagen würde, pauschal, das geht so nicht. Ich glaube, dass das einfach, wenn man es möchte, dann kann man da immer auch Wege finden.
Jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, direkt. Ist denn sowas überhaupt möglich, dass ihr das eigenwirtschaftlich betreibt? Oder muss man dann einen Deal finden mit der Stadt, dass man sagt, hey, die Stadt macht eine Ausschreibung und dann hat man aber auch sozusagen das Exklusivrecht, dort für 10 Jahre anzubieten? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auch der Finanzierung. Kannst du da so ein paar Sätze zu sagen?
Also ich glaube tatsächlich, ich habe es ja so ein bisschen versucht, so verklausuliert zu sagen, dann muss man halt mal die Köpfe zusammenstecken und mal gucken, wie man es realisiert bekommt. Je nachdem, also es gibt auch kleinere Städte mit 20, 25, 30.000 Einwohnern, die man auch eigenwirtschaftlich betreiben kann. Vor allem, wenn sie in der Nähe von anderen größeren Städten sind, sodass ich jetzt vielleicht für diese eine Stadt kein extra Lager brauche. Und dann wird es aber sicherlich auch Situationen geben oder Städte geben, wo auch einfach eine Förderung notwendig ist. Ich denke, beides ist möglich, und deshalb, wie gesagt, muss man sich da immer den individuellen Fall mal anschauen.
Tier bietet an Elektroscooter, E-Mopeds, ich glaube, jetzt sage ich es richtig, und E-Bikes, ich glaube ausschließlich Pedelecs, jetzt in Kooperation mit Nextbike natürlich auch traditionelles Bike-Sharing, sage ich mal. Was ist denn so der nächste Schritt? Können wir da noch mehr erwarten?
Ja, ich glaube, wir haben ja gerade schon so ein bisschen was in der Einleitung zu dem aktuellen Marktumfeld geschaut. Ich glaube, aktuell wird es jetzt erstmal heißen, schauen, was man hat, dass man das wirklich optimiert, da die besten Systeme, die besten Konzepte aufbaut und konzipiert und auch umsetzt. Und dann müssen wir mal schauen, wo die Reise hingehen kann. Also ich glaube, es gibt da wirklich noch viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch Use Cases. Ich, ohne dass ich jetzt irgendwie da sagen kann, dass wir da jetzt irgendwie da schon den perfekten Plan in der Hinterhand haben und dann 2024 irgendwas kommen würde, das bei weitem nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal so für mich nachdenke, ein großes Problem, was wir mit den meisten Produkten unserer Produkte noch nicht im Griff haben, ist, wie macht man es denn, dass es auch bequem und Spaß macht, wenn es mal regnet? Das ist sicherlich noch eine Frage, die man da nochmal klären muss und an die man da sicherlich nochmal ran muss. Aber sicherlich jetzt nicht 2022 und 2023 auch nicht sofort.
Okay, aber jetzt bin ich trotzdem gerade kurz neugierig. Du hast mich neugierig gemacht. Nehmt ihr die E-Mopeds von der Straße im Winter oder bleiben die draußen?
Das müssen wir uns dann mal genauer anschauen, wie sich da so die Sache entwickelt.
Okay. Ich glaube, wir sind durch, Christoph, oder?
Wir sind durch, ja. Ich glaube, ich könnte endlos weitermachen mit solchen Fragen, aber unsere Zeit ist natürlich auch begrenzt. Vielen lieben Dank, Matthias. Das waren tolle Einblicke.
Interessant. Ich habe ein bisschen was gelernt über dieses Mysterium E-Roller, das ich nur aus Erzählungen aus dem Fernsehen kenne.
Und sag mal Bescheid, wir organisieren gerne auch mal ein Fahrsicherheitstraining bei dir um die Ecke.
Sehr gut.
Ein Fahrsicherheitstraining in Buchholz. Wir werden darauf hinweisen.
Auf dem Schotterweg. Sehr schön.
Sehr gut. Noch ein kleiner Hinweis, weil wir auch sehr intensiv heute über Städte gesprochen haben. Schaut gerne mal nach. Wir hatten auch einen Podcast mit Katrin Habenschaden, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt München, die ja sehr positiv gerade erwähnt worden ist. Wir hatten auch einen Podcast mit Jan Strehmann, der Leiter Mobilität des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Auch da seht ihr, könnt ihr dann euch nochmal informieren über die Perspektive auch der Städte auf die Mobilitätswende.
Ja, super Hinweis. Mhm. Prima. Sind wir soweit durch. Matthias, vielen Dank, Erfolg.
Ich hab zu danken.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Bis bald.
Also,
tschüss.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.